Clarity Talk on Air. Der juristische Podcast von DODA.
Das Streben nach der Erweiterung des eigenen Skillsets und die voranschreitende Digitalisierung bewegen immer mehr Arbeitnehmer dazu, Fort- und Weiterbildungen in Anspruch zu nehmen. In diesem Zusammenhang stellen sich natürlich auch einige arbeitsrechtliche Fragen, denen wir in dieser Podcast-Folge auf den Grund gehen wollen, und zwar mit Florina Tenmeier. Hallo.
Hallo.
Florina, starten wir gleich rein in das Thema. Welche Möglichkeiten hat man denn prinzipiell als Arbeitnehmer für Fort- und Weiterbildungen?
Nun, je nach Zeitintensität der Bildungsmaßnahme können Arbeitnehmer und Arbeitgeber verschiedene Modalitäten vereinbaren, die eben die Teilnahme des Arbeitnehmers an der gewünschten Fort- oder Weiterbildung ermöglichen. Beispielsweise, wenn es sich lediglich um eine mehrtägige Fortbildungsmaßnahme handelt, können Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit Urlaubs- oder Zeitausgleichsvereinbarungen das Auslangen finden. Eine andere Möglichkeit wäre eine unbezahlte oder auch bezahlte Dienstfreistellung. Achtung jedoch, ist die Aus- oder Fortbildung vom Arbeitgeber angeordnet, so gilt diese als Arbeitszeit. Hier wäre eine anderslautende Vereinbarung unzulässig. Näher dazu vielleicht etwas später. Dauert hingegen die Bildungsmaßnahme mehrere Monate, wie das beispielsweise bei einem Zusatzstudium der Fall ist, können Arbeitgeber und Arbeitnehmer Bildungskarenz vereinbaren. Während der Bildungskarenz werden die arbeitsvertraglichen Hauptleistungspflichten, das heißt Arbeits- und Entgeltpflicht, wechselseitig für mindestens 2 Monate und maximal 1 Jahr ruhend gestellt, um dem Arbeitnehmer so die Teilnahme an der gewünschten Maßnahme zu ermöglichen. Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen wird die Bildungskarenz mit dem Weiterbildungsgeld vom AMS gefördert, wodurch der Entgeltausfall beim Arbeitnehmer abgefangen werden kann. Die Voraussetzungen dafür im Wesentlichen sind eine Antwortschaft auf Arbeitslosengeld, die Arbeitsfähigkeit und die Teilnahme an der Weiterbildungsmaßnahme. Zudem darf der Arbeitnehmer keiner Nebenbeschäftigung nachgehen, die über die Geringfügigkeitsgrenze hinausgeht. Und er muss mindestens 6 Monate beim selben Arbeitgeber beschäftigt gewesen sein, bevor er die Bildungskarenz antritt. Eine weitere Möglichkeit wiederum ist die Vereinbarung von Bildungsteilzeit. Hierbei wird die Arbeitszeit lediglich reduziert und nicht wie bei der Bildungskarenz gänzlich ausgesetzt. Der Entgeltanspruch besteht dann im Ausmaß der herabgesetzten Arbeitszeit weiter. Zusätzlich besteht auch hier bei Erfüllung der Voraussetzungen ein Anspruch auf Bildungsteilzeitgeld gegenüber dem AMS. Die Bildungsteilzeit muss mindestens 4 Monate betragen und darf maximal 24 Monate nicht überschreiten.
Jetzt besteht eben bei vielen Arbeitnehmern der Wunsch nach Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, besteht teilweise aber sogar eine Verpflichtung für Arbeitnehmer, solche zu absolvieren?
Es gibt durchaus verpflichtende Schulungsmaßnahmen, die die Arbeitnehmer absolvieren müssen. Eine solche Verpflichtung kann sich aus dem Gesetz ergeben, wie das beispielsweise im Gesundheitswesen, in juristischen Berufen oder hinsichtlich Berufskraftfahrern der Fall ist. Zum Beispiel in unserem Bereich, Rechtsanwaltsanwärterinnen müssen bis zur Ablegung der Rechtsanwaltsprüfung Ausbildungsveranstaltungen im Ausmaß von 24 Halbtagen und bis zur Eintragung in die Liste der Rechtsanwälte im Ausmaß von 42 Halbtagen absolvieren. Die dafür anfallenden Kosten müssen gemäß den Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs die ausbildende Rechtsanwältin übernehmen. Aber auch Kollektivverträge sehen zum Teil Bildungsverpflichtungen vor, so etwa der Kollektivvertrag für Angestellte von Zahnärzten oder der Kollektivvertrag für Arbeitnehmerinnen von Universitäten. Letztlich kann sich die Pflicht auch aus vertraglichen Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber selbst ergeben.
Wenn es jetzt keine Pflicht, sondern freiwillig ist, muss der Arbeitgeber alle Bildungsmaßnahmen zulassen?
Nein, der Arbeitgeber muss nicht jede gewünschte Bildungsmaßnahme zulassen. sehen das Gesetz oder der Kollektivvertrag verpflichtende Bildungsmaßnahmen für den Arbeitnehmer vor, so muss der Arbeitgeber diese auch gewähren. Selbes gilt natürlich auch, wenn der Arbeitgeber selbst die Bildungsmaßnahme fordert. Eine verpflichtende Gewährung von Schulungsmaßnahmen sieht das Gesetz außerdem in Betrieben mit Betriebsrat für die Betriebsratsmitglieder vor. Jedes Betriebsratsmitglied hat nämlich innerhalb der 5-jährigen Funktionsperiode Anspruch auf eine bezahlte Freistellung von der Arbeit zur Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen. Dies im Ausmaß von bis zu 3 Wochen und 3 Arbeitstagen. Hingegen in Betrieben mit weniger als 20 Arbeitnehmern haben Betriebsratsmitglieder Anspruch auf eine solche Freistellung nur gegen Entfall ihres Entgelts. Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern Aus- und Weiterbildungen aber auch durchaus als Goodie oder als Belohnung anbieten. Das kann auch die Attraktivität des Arbeitgebers am Arbeitsmarkt fördern und die Mitarbeiterbindung stärken.
Jetzt sind solche Aus- und Weiterbildungen oftmals sehr kostspielig. Wie sieht es mit der Kostenerstattung aus und zählt eine schulungsbedingte Abwesenheit dann auch als Arbeitszeit?
Eine Pflicht des Arbeitgebers, Ausbildungskosten zu übernehmen, besteht laut der Judikatur des Obersten Gerichtshofs jedenfalls dann, wenn der Arbeitnehmer vertraglich zur Absolvierung einer Ausbildung verpflichtet wurde. Etwas strittig ist diese Verpflichtung, wenn der Arbeitnehmer von Gesetzes wegen zur Aus- oder Fortbildung verpflichtet ist. Es gibt Stimmen in der Fachliteratur, die eine solche Verpflichtung bejahen. Es gibt aber derzeit noch keine höchstgerichtliche Judikatur in diesem Sinne. Ist aber der Arbeitgeber selbst gesetzlich oder kollektivvertraglich zur Ausbildung seiner Arbeitnehmer verpflichtet, wie das beispielsweise bei Lehrverhältnissen der Fall ist, hat dieser auch die Kosten der Ausbildung zu tragen. Ein Rückersatz der Ausbildungskosten ist in diesen Fällen unzulässig. Der Arbeitgeber kann Ausbildungskosten unter Umständen am Ende des Dienstverhältnisses zurückfordern, sofern dies schriftlich im Einzelfall, das heißt für jede konkrete Ausbildung und unter Angabe der konkreten Kosten vereinbart wurde. Pauschale Vorwegvereinbarungen über den Rückersatz von Ausbildungskosten sind unzulässig und rechtsunwirksam. Oft sehen wir nämlich allgemeine Klauseln in Dienstverträgen, wonach Ausbildungskosten generell ganz oder teilweise zurückgefordert werden können. Diese Klauseln sind für sich genommen nicht rechtswirksam. Neben den Ausbildungskosten selbst kann der Arbeitgeber auch Entgelt zurückfordern, das er während der Ausbildung fortgezahlt hat. Was nicht zurückgefordert werden kann, sind hingegen Einschulungskosten. Das sind nämlich jene Aufwendungen, die der Arbeitgeber tätigt, um den Arbeitnehmern mit den betrieblichen Abläufen oder den Leistungen bzw. den Produkten des Arbeitgebers vertraut zu machen. Es sind also keine Spezialkenntnisse, die der Arbeitnehmer auch in anderen Unternehmen oder generell am Arbeitsmarkt verwerten kann. Die Vereinbarung über den Ausbildungskostenrückersatz muss zwingend eine monatliche Aliquotierungsregelung enthalten und die Bindungsdauer darf maximal 4 Jahre, in speziellen Fällen bis zu 8 Jahre betragen. Ganz allgemein kann der Arbeitgeber einen Teil der Ausbildungskosten dann zurückfordern, wenn der Arbeitnehmer die Beendigung des Dienstverhältnisses zu vertreten hat. Konkret also im Fall einer Arbeitnehmerkündigung, einer begründeten Entlassung oder eines ungerechtfertigten Austritts des Arbeitnehmers. Der Arbeitgeber kann hingegen die Ausbildungskosten nicht zurückfordern, wenn er das Dienstverhältnis selber gekündigt hat, eben ohne Verschulden des Arbeitnehmers oder wenn das Dienstverhältnis durch Ablauf der Befristung endete. Endet das Dienstverhältnis auf einvernehmlicher Basis, kommt es wiederum auf die konkrete Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer an. Ob die schulungsbedingte Abwesenheit nun zur Arbeitszeit zählt, können Arbeitgeber und Arbeitnehmer grundsätzlich frei vereinbaren. Gemäß einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist aber eine angeordnete berufliche Aus- und Fortbildung jedenfalls als Arbeitszeit anzusehen. Unzulässig ist in solchen Fällen somit eine Vereinbarung von Urlaub oder Zeitausgleich für die Zeit vertraglich verpflichtender Ausbildungen.
Also es gibt auch einige Punkte, die es sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber in diesem Zusammenhang zu beachten gilt.
Richtig. Natürlich sind die Arbeitnehmer selbst am Arbeitsmarkt besser gestellt, indem sie Aus- und Fortbildungen absolvieren. Es hat aber auch für die Arbeitgeber klare Vorteile, wenn die Belegschaft am neuesten Stand ist. Zudem steigert es die Bindung der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber und nicht zuletzt die Attraktivität des Arbeitgebers am Arbeitsmarkt. Bei Aus- und Fortbildungen, die mit hohen Kosten verbunden sind, empfiehlt es sich aber trotzdem vorsichtshalber, eine Vereinbarung über den Ausbildungskostenrückersatz abzuschließen.
Vielen Dank, Florina, für deine Ausführungen.
Danke dir, dass du da warst.